Jesus, wir danken dir, dass du ein mächtiger Gott bist und dass du in unserer Mitte gegenwärtig bist. Wir preisen dich für deine Güte und das ist auch heute Morgen unser Bekenntnis, dass du ein mächtiger Gott bist, dass du vom Himmel her regierst, auch unsere Geschicke in unserem persönlichen Leben, in unserer Familie, aber auch hier in der Gemeinde. Wir danken dir, Herr, für deine Güte und für deine Gnade. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich möchte euch alle herzlich grüßen, auch zu diesem zweiten Sonntag im Januar. Diesen Monat sind wir ja reich beschenkt, weil wir 5 Sonntage haben und freuen uns auch, dass wir auch an dieser Gebetswoche von der Evangelischen Allianz mitmachen dürfen. Und das Überthema von der Allianz Gebetswoche dieses Jahr ist das Thema Freude. Kannst du mal die zweite Folie bringen? Also Joy, das ist das englische Wort für Freude. Und das kann man sich natürlich überlegen, macht es überhaupt Sinn, dass man über Freude predigt, dass man über Freude was sagt, bei so vielen Krisen, die es in der Welt gibt, bei diesem hohen Inflationsrate, die wir haben, bei all diesen Dingen, die um uns herum geschehen, um den Krieg in Europa und all diese Dinge, kann man sich da überhaupt freuen. Aber ich glaube, die Freude, die wir in Gott haben, ist von einer anderen Qualität. Und die Freude, die wir in Gott haben dürfen, ist nicht so sehr abhängig von unseren Umständen, sondern wir bekennen ja sehr oft, die Freude am Herrn ist was? Ist unsere Stärke. Und um diese Freude geht es auch heute Morgen. Und was mir an der Allianz-Gebetswoche so gefällt, wir sind nicht alleine in dieser evangelischen Allianz-Gebetswoche, sondern in ganz Deutschland wird gebetet über die gleichen Themen, über die gleichen Themen, über die gleichen Themen werden gepredigt, aber nicht nur in Deutschland, sondern über unsere Landesgrenzen hinweg. In ganz Europa ist diese Woche die evangelische Allianz-Gebetswoche. Und ich glaube, Gebet bewirkt was in unserem Land. Ich glaube, Gebet bewirkt etwas in unserem persönlichen Leben, in unserer Familie, dort, wo wir arbeiten. Und deshalb hat das jemand mal so formuliert, den Kampf, den wir kämpfen, kämpft der Gott für uns. Ist das so? Unser Gott kämpft für uns. Aber unser Kampf ist auf den Knien mit erhobenen Händen, weil Lobpreis bringt Licht in die Dunkelheit. Deshalb freue ich mich, wenn wir am Morgen früh lobpreisen, Gott die Ehre geben und auch ihm sagen, dass er heilig ist, dass er mächtig ist. Das ist unser Bekenntnis und das darf auch das Bekenntnis in dieser Allianz-Gebetswoche sein. Die Bibeltext, den die Allianz vorschlägt, ich glaube, dieses Mal kam das Thema von der Evangelischen Allianz aus der Schweiz und kannst die nächste Folie bringen. Aber er zeigte ihnen immer wieder, dass er lebt, denn er hat euch viel Gutes getan. Ihm verdankt ihr den Regen und die guten Ernten. Er gibt euch zu essen und macht euch glücklich. Das ist mal das, was der Apostel Paulus sagt, wo er zu den Heiden predigt. Er erinnert sie daran, hey, dass euer Leben funktioniert, ist abhängig von Gott. Und in weiterer Bibelvers ist im Psalm 104, Vers 31, da steht, die Herrlichkeit des Herrn möge ewig bestehen. Er freue sich an dem, was er geschaffen hat. Und das ist auch so der Ausdruck, auch an dem, was Gott mit diesem Thema Freude an der Schöpfung uns sagen will. Gott freut sich über das, was er getan hat. Er freut sich an seiner Schöpfung. Er freut sich auch an dir und an mir. Warum? Weil er uns geschaffen hat. Deshalb freut sich Gott. Ich hoffe, du freust dich auch über dich selber. Also wenn nicht, ich kann dir heute Morgen eines sagen, Gott freut sich über dich. Weil er dich geplant, weil er dich kreiert hat, weil er wollte, dass du lebst und dass du so bist, wie du bist. Und die Freude, dass wir leben, verbindet uns ja mit der Freude, die Gott über uns hat. Der sich ja gewünscht hat, dass es uns gibt. Und wir können uns, glaube ich, alle an der Schöpfung freuen. Vielleicht ist heute Morgen jemand aufgestanden und hat gedacht, gestern war so schönes Wetter, heute regnet es wieder. Die letzten Wochen hat es ja immer so ein bisschen geregnet. Aber seht, wir brauchen den Regen, damit der Rasen grün wird, damit die Pflanzen blühen, damit wir zu trinken haben. Und ich freue mich an Gottes Schöpfung. Ich gehe gerne in den Wald, ich gehe gerne spazieren. Ich freue mich an allem, was blüht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Und was mir an Gott gefällt, der kleckert nicht, der klotzt immer. Also er hat nicht gesagt, ich mache mal eine Blume und dann ist gut für die Menschen, sondern es gibt ganz viele verschiedene Sorten. Und wenn ihr euch mal umdreht, dann werdet ihr feststellen, keiner sieht genau gleich aus wie ihr selber. Ist das nicht großartig? dass Gott jeden von uns so gemacht hat, wie er ist, und dass jeder von uns einzigartig ist, das freut mich an Gott. Und ich glaube, für uns darf diese Freude, die Gott an seiner Schöpfung hat, dass wir uns freuen dürfen, dass Gott immer im Überfluss gibt. Seine Großzügigkeit, und das ist auch das, wo er uns dazu ermutigt, dass wir auch großzügig sind, dass wir geben aus dem, was wir haben. Und wir dürfen uns freuen, dass er alles uns gibt, was wir zum Leben benötigen. Er beschenkt uns mit Gaben, er beschenkt uns mit Fähigkeiten, und darüber können wir uns freuen. Bist du auch da Gott noch dankbar, dass du Gaben und Fähigkeiten von ihm bekommen hast? Aber der wichtigste Grund für mich heute Morgen, dass wir uns freuen können, ist die Gnade Gottes. Die wichtigste Freude für mich heute Morgen ist, dass ich errettet bin, dass Menschen errettet werden können. Und da sind wir wieder beim Thema Schöpfung, da komme ich noch in meiner Predigt dazu. Ich möchte nicht über die ersten zwei Verse, die ich gelesen habe, predigen, sondern ich habe einen anderen Predigttext gewählt, und der steht im Epheserbrief in den Kapitel 2 in den Versen 6 bis 10, und den lesen wir jetzt mal miteinander. Und darüber möchte ich mit euch auch ein paar Gedanken teilen. Und hier lesen wir, da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Ephesus: Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Und ich hoffe, dass du dich freust über die überwältigende Gnade, die Gott hat. Und ich hoffe, dass deine Freude nach dem Gottesdienst größer ist wie jetzt momentan. Dass du wieder ganz neu entdeckst, welches Geschenk hat Gott mir denn durch seine Güte und Gnade gegeben. Der erste Gedanke ist, du und ich, wir haben einen Platz im Himmel. Und was bemerkenswert ist, in den ersten 28 Versen im Epheserbrief begegnen uns immer wieder zwei Personen. Gott, der Vater, wird 42 Mal direkt oder indirekt erwähnt. Jesus wird in diesen Versen 27 Mal erwähnt. Alles, was Paulus im Epheserbrief schreibt, hat mit Gott zu tun, mit Gott, dem Vater, mit Gott, seinem Sohn und natürlich auch mit dem Heiligen Geist. Das sollte uns eigentlich klar sein und uns eigentlich nicht überraschen, dass Paulus über Gott schreibt, über Jesus Christus, über sein Erlösungswerk. Doch ich finde es sehr wichtig, dass er das tut, weil das entdecke ich ab und zu auch bei mir. Wir alle stehen in der Gefahr, dass wir um uns selber drehen. Doch das Zentrum der Menschheitsgeschichte, das Zentrum von dir und von mir, sind eben nicht wir, sondern Gott Vater und Jesus Christus. Und das darf uns auch dieses Jahr begleiten, durch das Jahr. Es geht in unseren Gottesdiensten um Jesus. Es geht im Gottesdienst darum, dass wir Gott begegnen. Und was mich in Gottesdiensten immer interessiert ist, haben wir es geschafft, dass Gott Menschen verändern konnte? Wird Veränderung im Menschenleben sichtbar in unserem Gemeindekontext? Ich lese nochmal Vers 6. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir jetzt schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt erhalten. Also Gott hat uns vom Tod auferweckt und hat uns einen Platz im Himmel gegeben, in der himmlischen Welt. Das ist uns passiert, das ist uns geschehen. Warum? Weil du und ich zu Jesus gehören. Und ohne Jesus gibt es keine Auferweckung. Ohne ihn, ohne Jesus Christus, gibt es keinen Platz im Himmel. Es gibt keinen Umweg an Jesus vorbei, der zum Vater führen könnte. Jesus sagt selber zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 6: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Es ist eben nicht so, dass es nur einen, dass es einen Gott gibt, der ganz verschiedene Namen hat, wie Buddha, wie Zeus, wie Allah und wie sie alle heißen mögen. Denn es gibt nur einen Namen, der uns zu Gott, dem himmlischen Vater, bringt. Es gibt nur eine Person, die uns die Tore zum Himmel öffnet. Und das ist Jesus. In Apostelgeschichte 4,12 lesen wir, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Und darum finde ich es wichtig, dass Jesus in unseren Gottesdiensten Platz hat. Dass er Raum hat. Ob das jetzt dem Menschen gefällt, ob das mir gefällt, ob das dir gefällt. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran. Rettung ist nur in Verbindung mit Jesus möglich. Rettung ist nur in Verbindung mit Jesus möglich. Und das passiert immer, wenn Menschen sich hinwenden zu Jesus. Wenn wir ihm unser Vertrauen schenken, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben und der Herr unseres Lebens wird und er unsere Sünden vergibt. Und wir in Gemeinschaft mit ihm leben und er der Herr in unserem Leben bleibt. Paulus hat es so beschrieben in Römer 10,9. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das sind ja alles Bibelverse, die ihr alle kennt, die wir alle auswendig können sollten, aber sie sollen auch Teil von unserem Alltag sein. Und wenn du das glaubst und wenn du das bekennst, dann bist du mit Jesus verbunden. Dann ist es so, wie wenn du selber für deine Sünden gestorben wärst. In Kolosser 2, Vers 12 beschreibt Paulus das so. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit ihm begraben. Und deshalb taufe ich so gerne Menschen in den Tod Jesu. Und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Das Erfreuliche in der Hinwendung zu Gott ist doch, dass wir einen Platz im Himmel haben, in der himmlischen Welt. Wir haben das in der Textlesung ja gehört in Vers 6. Erstaunlich ist doch, dass wir diesen Platz jetzt schon haben. Das ist nicht eine Reservation für später. Manchmal reservieren wir ja in Wirtschaften Tische, damit wir essen können oder was auch immer. Aber wir reservieren ihn nicht für später, sondern wir haben jetzt schon einen Platz im Himmel. Schon jetzt haben wir es mit dem Himmel zu tun. Wir sind verwurzelt im Himmel. Wir leben zwar noch in dieser Welt, aber sind nicht mehr von dieser Welt. Wir gehören nicht mehr richtig dazu. Und das hat ja Jesus auch in seinem höherpriesterlichen Gebet ausgedrückt. Da betet er über seine Jünger, sie gehören nicht zur Welt, wie auch ich nicht zur Welt gehöre. Denn wenn wir gerettet werden, wenn wir an Jesus Christus glauben, werden wir ja versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts, in das Reich des Sohnes Gottes. Und das Reich des Lichts ist dort, wo Jesus die Herrschaft hat. Und wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, gehören zu diesem Reich. Und dieses Reich gehört zur himmlischen Welt. In der Vorbereitung habe ich folgende Illustration darüber gelesen. Mit den Füßen sind wir schon im Himmel und mit dem Kopf noch in der Welt. Ich finde das Bild klasse. Also ich bin verbunden mit der Welt. Wir stehen eigentlich kopfüber. In der Realität sollte man das nicht so lange machen, weil sonst schießt zu viel Blut in den Kopf. Das ist dann auch nicht immer so ganz gesund. Aber so dieser Gedanke, dass du und ich verwurzelt sind im Himmel, den finde ich großartig. Das heißt, wir sind Doppelbürger. Jeder von uns hat eine Staatsbürgerschaft. Und mit dieser Staatsbürgerschaft haben wir auch ein Bürgerrecht. Und manchmal sind wir stolz auf unsere Staatsbürgerschaft. Wir sind Deutsche, wir sind Italiener, wir sind Ukrainer, wir sind Schweizer, wir sind Spanier, wir sind, woher man auch immer kommen mag. Aber diese Staatsangehörigkeit ist für die Ewigkeit völlig ohne Bedeutung. Also ich kann nicht zu Jesus kommen und sagen, ich würde gerne in den Himmel kommen, weil ich bin Deutscher. Noch besser, ich bin sogar Badener. Über mir lacht immer die Sonne. Nein. Egal wie stolz ich auf dieses Bürgerrecht wäre, das wichtigste Bürgerrecht, das du und ich erhalten können, ist das Bürgerrecht im Himmel. Und dieses Bürgerrecht kann jeder bekommen, der Jesus Christus vertraut, der an Jesus Christus glaubt. Und wir bekommen dieses Bürgerrecht nur in Verbindung mit dem Glauben an Jesus. Und dieses Bürgerrecht bleibt in alle Ewigkeit. In Vers 7 haben wir gelesen im Text, so will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Also dadurch, dass wir ein Bürgerrecht im Himmel haben, dadurch, dass wir zu Jesus kommen, wird die große Gnade und Güte Gottes sichtbar. Also wenn du und ich einen Platz im Himmel haben, dann ist für alle Ewigkeit sichtbar, wie großartig und überwältigend die Gnade Gottes ist und seine Güte, die wir durch Jesus haben. Und wir werden uns in alle Ewigkeit darüber freuen, dass wir zusammen mit Jesus im Himmel wohnen. Kannst du das vorstellen? Ich finde es unglaublich. Denn wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann wäre kein einziger Mensch im Himmel oder käme in den Himmel. Durch jeder, der im Himmel ist, ist ein Beweis für die überwältigende große Gnade, die Gott uns erweist. Worauf Paulus uns in diesem Text auch hinweist, ist, es ist ein einmaliges Geschenk. Hast du auch schon mal ein einmaliges Geschenk bekommen? Also einmalig bedeutet, es gibt es nur einmal. Kannst du weiterklicken, Nils. Also Paulus macht uns in diesem Text deutlich, und da möchte er ganz sicher gehen, diese Rettung ist ein Geschenk. Und er möchte auch uns darauf hinweisen, dass sich niemand etwas einbilden könnte, dass er zu dieser Rettung etwas beitragen könnte. Und wenn dem nicht so wäre, dann wäre Paulus bestimmt einer, der zu diesen Menschen gehören würde. Und das verneint er sehr bestimmend. Und wenn es möglich wäre, etwas zur Rettung beizutragen, dann würde Paulus ja in der vordersten Reihe stehen. Und das hätte auch gute Gründe dafür. Denn vor seiner Bekehrung war er ein tadelloser, religiöser Jude. Also er hätte können sagen, ich versuche das jüdische Gesetz von Jugend auf zu halten. Ich halte den Sabbat. Ich liebe Gott. Und das macht eigentlich sehr deutlich, dass er nichts zu seiner Bekehrung hinzugetan hat. Er wusste, dieses vorbildliche, religiöse Leben würde ihm zur Rettung überhaupt nichts nützen. Niemand kann etwas dazu beitragen. Selbst wer ein so eifriges, aufopferndes und leidenschaftliches, religiöses Leben führen würde wie Paulus. Und das macht Paulus den Ephesern sehr deutlich. Ich weiß nicht, wie oft du schon an deiner Rettung rumgebastelt hast. Aber Errettung ist ein Geschenk von Gott. Errettung ist ein Zeichen seiner Gnade. Er schreibt im Vers 8, in diesem Abschnitt im Epheserbrief, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Also er möchte deutlich, durch eigene Werke werde ich nicht errettet. Gnade ist ein reines Geschenk. Man kann sie weder erarbeiten noch kaufen. Wenn ein Mensch Jesus einlädt, dann wird er rettet. Warum? Weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Dazu kann ich nichts beitragen. Was Jesus für uns getan hat, ist vollständig und benötigt nichts weiteres. Also das Erlösungswerk, wo er am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht, hat er unsere Erlösung, unsere Rettung geschaffen. Und sie wird jedem zuteil, das wissen wir, der an ihn glaubt. Also wenn sich ein Mensch Jesus zuwendet, dann wird die bereits vollbrachte Errettung ihm geschenkt. Ihm wird die Schuld vergeben. Am Beispiel vom World Wide Web, ihr kennt ja die drei Ws, das Internet ist eigentlich für uns eine unsichtbare Welt. Oder kannst du das Internet sehen? Nicht wirklich. Und dieses Internet funktioniert vollständig auch ohne dich und mich. Das funktioniert ohne uns. Und wenn ich an dieser Welt teilhaben möchte, dann benötige ich einen Anschluss ins Internet, indem ich zum Beispiel mit einem WLAN-Kabel oder kabellos Zugang zu dieser Welt bekomme. Ich melde mich über einen Router beim Provider an und schon habe ich Zugang zu dieser Welt, habe ich Zugang zum Internet. Wir selber als Gemeinde haben ja auch eine Homepage, wir haben ja auch eine Gemeinde Zugang im Internet. Da schreiben wir, was wir tun möchten als Gemeinde. Wir haben eine Internetseite, die wir gestalten und auch verwalten und die auch jeder besuchen kann, wenn er Zugang zum Internet hat. Und im Reich Gottes ist es jetzt so ähnlich. Das Reich Gottes ist ebenfalls unsichtbar. Und ich benötige eine Schnittstelle, die mich mit dieser Welt in Verbindung bringt. Und ihr wisst schon, wer diese Schnittstelle ist. Diese Schnittstelle ist Jesus. Der erledigt für mich alle Zugangsmodalitäten, damit ich ins Reich Gottes komme, damit ich im Reich des Lichts leben kann. Das macht Jesus für uns. Das macht Jesus alles. Der kennt alle Modalitäten. Das Einzige, das ich und du tun muss, ist, dass wir sagen, Jesus, ich hätte gerne Zugang zu diesem Reich Gottes. Ich hätte gerne Zugang zu dieser Welt. Und wenn ich das möchte, dann darf ich ihm sagen, ich bin überzeugt, dass er alles dafür getan hat, dass ich in diese himmlische Welt hineinkommen kann. Ist das kompliziert? Nee. Man ist nur ein Gebet weit entfernt vom Zugang zu dieser Welt. Das kann ich mit einem Gebet machen. Und wenn ich das von ganzem Herzen tue, dann muss ich nicht mal den Stecker einstecken, sondern das macht Jesus sogar für mich, dass ich in Verbindung mit ihm leben kann. Verstehen wir dieses Bild? Also durch Jesus Christus habe ich Zugang zum Himmel. Liebe Gemeinde, wenn wir Zugang zum Himmel haben, wo sind denn unsere Probleme? Wir haben Zugang zum Schöpfer von Himmel und Erde. Wir haben Zugang zu der höchsten Autorität. Wir haben Zugang zu den himmlischen Ördern. Wir haben Zugang zum Himmel und wir dürfen mit Gott unseren Vater nennen. Ich hoffe, du kriegst langsam Freude an der Güte und Gnade Gottes. Ich hoffe, du bekommst Freude an das, was Gott geschaffen hat. Ich bin ja kein so emotionaler Mensch, aber wenn du wissen würdest, wie es in mir brodelt, wenn ich über diesen Gedanken darüber nachdenke, dass du und wie dich, dass wir als Gemeinde Zugang zu Gott haben, Zugang zu der himmlischen Welt. Das Einzige, was wir tun müssen und dürfen, ist, wir bitten Jesus um Hilfe. Und bitten ist jetzt kein Werk. Das ist auch keine Leistung. Das meint Paulus, wenn er sagt, dass wir durch kein Werk zu unserer Rettung beitragen können oder müssten, indem ich zum Beispiel viel bete, indem ich zum Beispiel viel Geld spende. Nicht dadurch werde ich errettet, sondern in meiner Hinwendung zu Gott. Indem ich Gemeinschaft mit ihm habe und dass Jesus mir Zugang zu dieser Welt gibt. Und das hat Paulus in Vers 9 sehr deutlich gemacht. Und das komme ich eigentlich auch zu dem Punkt, warum ich finde, dass es sehr wohl mit unserem Thema zu tun hat, weil wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, dann passiert in uns ein zweiter Schöpfungsakt. Und über diesen Schöpfungsakt freue ich mich ganz besonders. Und weil Paulus auch hier deutlich macht, einen weiteren Aspekt deutlich macht, warum wir nichts zu unserer Rettung beitragen können. Er sagt in Vers 10 im ersten Teil, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen. Das ist gewaltig. Wir denken, ja gut, ich habe mich halt daheim am Bett oder im Gottesdienst oder im Evangelisationszelt habe ich meine Hand gehoben, Jesus hat mir meine Schuld vergeben, ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich habe das Zeugnis, ich bin gerechtfertigt, all diese Dinge. Aber bei der Rettung geschieht ja nicht eine neue Art vom religiösen Leben, sondern wir sprechen ja da, dass es viel radikaler ist. Es ist eine neue Schöpfung. Der Glaube zu Jesus führt uns dahin, dass wir erneuert werden. Und jeder, der sich bekehrt, hinwendet zu Jesus, kriegt er manchmal so ein Kärtchen, wo es draufsteht. Also ich durfte da noch so, wo ich mich bekehrt habe, ein Kärtchen ausfüllen. Und da stand folgender Bibelvers drin. Und viele kennen den auswendig. Und ich finde, man sollte ihn auswendig können und sich immer wieder mal vorsagen. Er steht in 2. Korinther 5, Vers 17. Ich habe jetzt eine modernere Übersetzung genommen. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das ist der neue Schöpfungsakt Gottes. Deshalb spricht die Bibel von einer Neugeburt. Da entsteht etwas Neues. Aber das neue Leben, das Gott in uns geschaffen hat, hat jetzt einen Auftrag, wie bei Adam und Eva im Garten Eden. Also mit dieser Neuwerdung, mit dieser Neugeburt gibt Gott dir auch einen Auftrag. Ich hoffe, wir können uns daran erinnern. Also Gott gibt uns eine Aufgabe mit auf den Weg. Paulus hat ja geschrieben, wir können nicht aufgrund unserer von Werken oder vom Guten tun errettet werden. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir als Christen keine guten Werke tun sollen. Aber wir tun das nicht. Warum? Um errettet zu werden? Nein, wir tun das, weil wir errettet sind. Aus diesem Grund können Christen gute Werke tun. Nicht um etwas Gott zu beweisen, sondern weil er uns die Fähigkeit dazu gegeben hat, dass wir das können. Er hat die Voraussetzung geschaffen, dass wir das können. Und ich finde, Petrus drückt es so nachher sehr deutlich aus. Und auch Paulus, wir lesen in Vers 10 nochmal. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Die Aussage fordert mich immer ein bisschen heraus. Also wir dürfen sehen und beachten, dass diese Werke von Gott vorbereitet sind. Also die Werke, die ich tun soll, die hat Gott für mich vorbereitet. Und wir dürfen sehen, die Werke, die Gott vorbereitet hat, haben einen engen Zusammenhang mit der Neugeburt des Menschen. Weil diese Neugeburt uns befähigt, diese Werke zu tun. Und durch die Neugeburt wird sichtbar, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Oder sagen wir? Wir sind aus Wasser und Geist neu geboren. Das ist unser Bekenntnis, das glauben wir, das leben wir. Und durch die Neugeburt und durch das Tun dieser guten Werke wird sichtbar, der Heilige Geist regiert in unserem Herzen. Wird sichtbar, dass der Heilige Geist in uns und mit uns lebt. Also der Heilige Geist ist nicht nur dazu da, dass du ein gutes Gefühl hast am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern der Heilige Geist ist auch dazu da, dass er uns mal sagt, wenn wir stille sein sollen. Er ist auch dazu da, dass wir Gutes sprechen. Und er ist auch dazu da, dass er uns zeigt, was die guten Werke sind, die er für uns vorbereitet hat. Gott hat uns durch den Heiligen Geist befähigt, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und so zu leben, wie Gott es gefällt, ist ein gutes Werk. Nochmals das Bild vom Internet. Wenn ich dort angeschlossen bin, habe ich die Möglichkeit, das Internet mit guten Inhalten zu füllen. Da gibt es ja alle möglichen Dinge, aber ich glaube, wir Christen, wenn wir da drin sind, sollten es mit guten Inhalten füllen. Genauso kann ich gute Werke tun, aber damit ich das tun kann, musste mir Gott dazu den Zugang und die Fähigkeiten schenken. Also ich habe Zugang zur himmlischen Welt und er hat mir auch die Fähigkeit dazu geschenkt. Petrus drückt es so aus, in 2. Petrus 1, Vers 3 steht, und diesen Bibelvers, den muss man sich ein paar Mal durchlesen, damit man überhaupt in der Tiefe versteht, was Gott hier meint. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, also auch nicht wieder Arbeit, sondern geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Also Gott gibt mir die Voraussetzungen, die Fähigkeiten, die Möglichkeiten, so zu leben, wie es ihm gefällt. Warum? Denn wir haben ihn kennengelernt. Und jetzt kommt's. Und das finde ich großartig. Wenn ich jetzt so einen Jumping Jack wäre, würde ich jetzt in die Luft springen, aber ich kann das nicht so. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Also durch seine Kraft und durch seine Herrlichkeit sind wir zu einem neuen Leben berufen. Wir singen dir so gern, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Aber ich möchte sie nicht nur sehen, ich möchte sie erleben und ich möchte sie in meinem Leben haben. Und die Eli-Schüler wissen jetzt, was kommt. Herrlichkeit Gottes meint eigentlich die Schwere Gottes. Und wenn die Schwere Gottes auf mich kommt, dann geht alles weg, was nichts taugt. Also wenn du ins Wasser einen Stein wegst, spritzt Wasser raus und unten im Boden bleibt nur noch der Stein liegen. Und genauso brauchen wir Gottes Herrlichkeit, damit wir die Werke, die er für uns vorbereitet hat, auch tun können. Jetzt sind wir natürlich geneigt zu fragen, wie kann ich denn wissen, was die Werke sind, die Gott für uns vorbereitet hat. Jetzt bekommen wir mit unserer Bekehrung natürlich nicht eine To-Do-Liste von Gott ausgehändigt, zu sagen, Thomas, du machst am Montag das, am Dienstag dieses und am Mittwoch jenes, sondern wir sagen ja, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Und wir sagen ja so gerne, dass Jesus der gute Hirte ist. Und wir lesen im Johannesevangelium auch, dass seine Schafe seine Stimme hören. Und wenn du nicht weißt, was deine guten Werke sind, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Frag einfach mal den guten Hirten. Frag ihn doch. Weil wir es gelernt haben und lernen können, seine Stimme zu hören. Also wir können doch nicht sagen, dass Gott zu uns redet, wenn wir seine Stimme nicht kennen. Jetzt wissen wir das natürlich gut. Gott viele Zugangsmöglichkeiten hat. Das würde jetzt meine Zeit überspringen, auch noch über dieses Thema zu predigen. Aber ich möchte euch ermutigen. Bet doch und sag, Herr, ich danke dir, dass du mir die Kraft und die Möglichkeit und die Fähigkeit gegeben hast, so zu leben, wie es dir gefällt und diese Werke zu tun, die du für mich vorbereitet hast. Es geht nicht darum, dass ich sage, das ist dran oder nicht dran, sondern die Frage ist, was will Gott, dass ich tun soll? Und es gibt Dinge, die sind natürlich im Wort Gottes eindeutig bedeutet. Am Sonntagmorgen muss ich nie fragen, soll ich in Gottesdienst gehen, ja oder nein? Weil die Bibel sagt, ich soll die Gemeinschaft der Heiligen nicht versäumen. Klare Aufforderung, es sei denn, ich bin beruflich unterwegs, ich bin krank oder auf sonst einen wichtigeren Termin. Es gibt einfach Dinge, die sind für uns selbstverständlich. Also Gott hat uns alles geschenkt, was zum Leben als größt nötig ist. Also wir können ein Leben führen, das Gott gefällt. Die Gnade, die wir bekommen haben, dient nicht nur dazu da, dass wir uns über unsere Rettung freuen, das sollten wir unheimlich tun. Also ich finde, ein Gottesdienst kann keine Trauerveranstaltung sein, sondern Gottesdienst ist ein Ausdruck unserer Freude, weil Jesus ist hier und ihm sind wir dankbar, dass wir errettet sind. Und das darf man auch auf unseren Gesichtern sehen, das darf man an unserer Haltung sehen, weil Christus in uns, die Hoffnung, die Herrlichkeit lebt in uns. Aber die Gnade, die uns geschenkt ist, soll auch anderen zum Segen werden. Wir sagen doch so immer so gerne, wir sind ein Segen, gesegnet, um ein Segen zu sein. Also all den Segen, den du heute Morgen erfährst schon im Alltag, den gibt Gott dir, dass du andere daran teilhaben lässt. Also wenn du eine Gebetserhörung erlebst, wenn du die Kraft Gottes erlebst, dann darf das nicht nur einen Input haben, ich hätte fast gesagt einen Output, also es soll auch nach draußen gehen. Wir können auf verschiedene Weise Gutes tun. Die Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, die können wir tun. Denn Gott hat uns dazu die Fähigkeiten ja auch gegeben. Das kann bedeuten, dass wir Menschen helfen, die Hilfe nötig haben. Das kann bedeuten, dass wir uns an der Verbreitung des Evangeliums beteiligen, dass wir investieren in Evangelisation, dass wir investieren in unser Lebenszeugnis, dass wir Menschen sagen, wie großartig Jesus ist. Wir investieren uns in die Mission, indem wir nicht nur Geld spenden und beten für die Missionare, vielleicht machen wir selber mal einen Missionseinsatz, weil Gott es auf unser Herz gelegt hat. Gutes tun bedeutet auch, dass wir uns am Bau des Reiches Gottes beteiligen und somit auch am Gemeindeleben. Also wenn du noch keinen Gemeindedienst hast, dann frag Gott, was du in der Gemeinde tun solltest. Bei mir wirst du da offene Türen einrennen. Also wir dürfen Gott fragen, welche guten Werke kann ich tun? Denn dazu hat Gott uns ja erneuert. Dazu sind wir neu geboren. Und deshalb hat dir Gott Gaben und Fähigkeiten geschenkt. Was nützt die beste Fähigkeit, wenn ich sie nicht anwende? Was würde es nützen, wenn ich sagen würde, ich bin der beste Sänger in der Gemeinde, was ich natürlich nicht bin, aber würde es nie für Gott einsetzen? Hey, nimm deine Fähigkeiten, deine Begabung und setz sie fürs Reich Gottes ein. Weil da ist eine bessere Dividende, da ist eine gute Dividende. Ich möchte zum Schluss kommen. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk an uns. Und dieses Geschenk ist untrennbar mit dem Namen Jesus verbunden. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk seines Sohnes an uns. Nämlich durch sein Sterben und durch seine Auferstehung sind wir ja gerettet. Ein größeres Geschenk, als dass wir errettet sind, gibt es weder hier auf der Erde noch in der himmlischen Welt. Jesus ist die Gnade Gottes. Und darüber dürfen wir uns riesig freuen. Halleluja. Wir dürfen uns freuen an der überwältigenden großen Gnade Gottes. Wir dürfen uns freuen, dass wir neu geboren sind, dass wir eine Neuschöpfung sind. Wir dürfen uns an dieser Schöpfung freuen. Wir dürfen uns freuen über unseren Herrn. Wir dürfen uns freuen, dass wir seine Kinder sind. Wir dürfen uns freuen, dass wir Zugang zu den himmlischen Wörtern haben. Wir dürfen uns auch freuen an der Schöpfung, an dem vielen Guten, das Gott auch geschaffen hat. An dieser Stelle möchte ich jetzt Amen sagen. An dieser Stelle dürft ihr gerne aufstehen. Und die Evangelische Allianzgebetswoche wird dann nicht Evangelische Allianzgebetswoche heißen, wenn wir nicht zusammen beten würden. Ich möchte euch einfach einladen zum sogenannten Popcorn-Gebet. Popcorn-Gebet ist einfach, dass man einen Satz betet und in diesem Gebet könnte zum Beispiel drin enthalten sein, ich freue mich und danke Jesus, dass ich rettet bin, dass ich eine neue Schöpfung bin. Danke für die Schöpfung. Und das möchte jetzt nicht ich machen, sondern ich möchte euch herzlich einladen. Ihr dürft gerne beten von eurem Gott und da auch mal Gott danken für seine große Gnade und große Güte. Können wir das miteinander tun? Okay. Ich möchte euch alle einladen. Die Mutigen zuerst, dann die Schüchternen und dann ich zum Schluss. Okay. So in der Reihenfolge wäre das eine gute Idee. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass wir all unsere Anliegen vor dich bringen dürfen. Danke, dass wir errettet sind, dass wir erlöst sind. Ich danke dir für diesen Gottesdienst und ich danke dir, dass wir so viel Großes auch in diesem Jahr von dir erwarten dürfen und dass du uns vom Himmel her segnest, dass wir Zugang zum Himmel haben. Danke, dass du meine Geschwister segnest mit Freude, mit Stärke, mit Zuversicht. Ich danke dir, dass wir Zugang zu dir haben. Danke, dass du unser Vater bist und dass du Geist Gottes in uns wohnst, dass du uns leitest in alle Wahrheit und in alle Dinge, die wir benötigen. Danke, dass wir in den Werke, die du vorbereitet hast, auch wandeln dürfen. Danke, dass wir in Abhängigkeit von dir leben dürfen. Danke, dass wir deine Stimme hören dürfen und danke, dass wir immer wieder Ruhe finden dürfen bei dir. Amen. Amen.